Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Depressionen sieht man den Betroffenen nicht an. Manchmal sind es sogar Menschen, die besonders viele Witze reißen, die von der Krankheit betroffen sind. Depressionen entstehen im Kopf und weil sie sich für jeden anders anfühlen, sind sie manchmal auch schwer zu diagnostizieren. Das könnte sich möglicherweise bald ändern. Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München hat man nämlich herausgefunden, dass man Depressionen den Menschen eben doch ansehen kann, und zwar, wenn man sich die Pupillen anschaut. Für dieses Forschungsquartett habe ich mit dem Forschungsgruppenleiter Viktor Spormaker gesprochen. Er hat mir erklärt, was die Pupillengröße mit einer Depression zu tun hat. Und dazu eine kleine Content-Information. In diesem Beitrag geht es um Depressionen. Wenn ihr euch davon betroffen fühlen solltet, findet ihr Hilfsangebote unter anderem auf der Webseite der Deutschen Depressionshilfe. Und jetzt viel Spaß beim Forschungsquartett. Sie haben sich den Körper von depressiven Menschen angeschaut, genauer die Augen. Warum denn eigentlich genau die Augen?
Die Pupille ist für uns ganz interessant, weil Untersuchungen in der Vergangenheit gezeigt haben, dass man mit der Pupille sehr gut ein bestimmtes Zentrum im Gehirn tracken kann. Also das ist ein Hirnstammzentrum, das heißt der Locus Coeruleus. Und das ist das noradrenergische Output-Zentrum im Gehirn, also eine Art aktivierendes Zentrum im Gehirn. Und Untersuchungen in Makaken haben zum Beispiel gezeigt, dass die Erweiterung der Pupille, so die auch ganz spontan stattfindet, sehr gut korreliert mit der Aktivität in diesem Hirnstammzentrum.
Lassen Sie uns mal kurz die Funktionsweise der Pupille anschauen. Ich dachte eigentlich immer, dass die Größe der Pupille was mit dem Licht vor allem zu tun hat. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Pupille aber auch auf Geschehnisse in einem bestimmten Gehirnareal reagiert. Was passiert denn da biochemisch quasi? Also das hat ja bestimmt was mit Transmittern und Hormonen zu tun, oder?
Genau, das hat tatsächlich damit zu tun. Also die Effekte sind allerdings sehr klein. Also die Pupille reagiert sehr stark auf Licht. Wenn man jemand zum Beispiel Licht in den Augen scheint, dann sieht man sehr klar, dass die Pupille sich erweitert. Also es ist ein größerer Effekt. Daneben gibt es noch viel kleinere Effekte. Also es sind sogenannte Effekte der Erregung oder was auch wohl Arousal genannt wird. Und das heißt, wenn man sich für etwas begeistert, gibt es auch eine kleine Erweiterung der Pupille. Die ist allerdings wirklich sehr klein und deswegen muss es auch mit einem Eye-Tracker erfasst werden, also so ein Augenmesser. Das ist eine Art Kamera, die sehr genau die Pupille erfasst. Und Leute sitzen auch im Labor und sind fixiert. Also jedenfalls haben ihr Kopf in so eine Art Klemme. Mhm. Ist das verständlich eigentlich, eine Klemme? Wie sagt man das auf Deutsch?
Ja, ich glaube ja. Also den Kopf so fixieren, ja, könnte man. Also genau, Klemme klingt sehr brutal, aber ich weiß, was Sie meinen, glaube ich.
Genau, ja, Sie müssen den Kopf fixieren. Also das ist dann schon ein Halter.
Wie wurde denn diese, das interessiert mich, was den Versuchsaufbau angeht, wie wurde denn diese Belohnung simuliert?
Ja, so für Belohnungslernen, oder in diesem Fall für einfach eine Belohnungsaufgabe, wird oft einfach Geld verwendet. Also man kann zum Beispiel bei einem bestimmten Stimulus, ein Bild, kann man bei der richtigen Knopfdruck oder bei einem schnellen Knopfdruck dann ein bisschen Geld gewinnen. Und das kann direkt ein Euro sein, oder es kann auch mit einem Punktesystem gehen.
Mhm. Genau. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Sie haben sich die Pupillen von gesunden Menschen und von Menschen mit Depressionen angeschaut. Wenn Sie Belohnung erwarten in Form von Geld, was hat man jetzt bei den Pupillen von Menschen mit Depressionen genau beobachtet?
Ja, also wenn man eine Belohnung erwartet, dann gibt es diese Erregung und die Pupille erweitert sich. Und das ist einfach, ja, das ist schon ein normales System. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei Probanden, die akut depressief waren, dass die Erweiterung niedriger war. Also es gab noch immer eine Erweiterung, aber auch tatsächlich viel niedriger. Und wir haben darüber hinaus herausgefunden, dass wie schwerer die aktuelle Depression war, also wie mehr oder je mehr Symptome depressive Probanden hatte, desto weniger diese Erweiterung. Also es hat auch tatsächlich korreliert miteinander.
Wie entsteht denn dann dieser Zusammenhang zwischen Empfinden und Pupillengröße jetzt spezifisch bei depressiven Menschen? Also weiß man mehr über die biochemischen Prozesse, die da jetzt genau eine Rolle gespielt haben, dass sich diese Pupillen nicht so groß, nicht so erweitert haben?
Also darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Wir haben wohl starke Vermutungen, weil es auch ziemlich gut unterlegt ist alles in der Literatur. Aber wir haben da selber keine Readouts von bestimmten Neurotransmitters gemacht. Das ist auch eigentlich, das ist für uns natürlich ein Nachteil, aber das ist auch ein Vorteil, dass diese Eye-Tracking so nicht invasiv ist. Das heißt, man kann es auch ziemlich leicht in einer Klinik dann implementieren. Was wir vermuten, also auf psychophysiologischer Ebene, ist, dass die Probanden mit einer Depression schon wissen, dass sie 1 € gewinnen können. Und die haben auch die genau gleiche Vorhersage wie Menschen ohne eine Depression. Aber danach dauert es zum Beispiel 6 Sekunden bis zum Knopfdruck. Und in dieser Zeit können die sich selber nicht so stark aktivieren wie die anderen Menschen. Und das ist nicht so sehr ein Vorhersageproblem, sondern ein, ja, so ein Selbstaktivierungsproblem. Und wir vermuten, das hat mit diesem Hirnstammzentrum zu tun, dieser Locus coeruleus. Ja, und da das so stark mit der Pupille korreliert. Und wir vermuten daher, das sind eher so aktivierende Neurotransmitter, die da eine Rolle spielen und die vielleicht weniger Einfluss haben, aber es ist bis jetzt natürlich nur Spekulation und muss auch nochmal getestet werden.
Wäre das denn der nächste Schritt jetzt an dieser Forschung, dass man sich da genauer dieses Gehirnareal anguckt, oder was sind so genau die nächsten Schritte jetzt?
Ja, die nächsten Schritte wären hier, um tatsächlich auch diese Tests zu verwenden, um zu schauen, ob es eine Subgruppe innerhalb der depressiven Patienten gibt, die das Problem haben. Denn es ist nicht für alle so. Und bei Depressionen ist das Problem natürlich, dass es eine sehr heterogene Störung ist. Also Leute können sehr unterschiedliche Symptome berichten. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir haben. Manche haben Schlaflosigkeit und andere vermehrte Schlaf. Oder es gibt psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung. Ja, also das kann wirklich in unterschiedliche Richtungen gehen. Und was wir hoffen, ist, dass wir diese, ja, Heterogeneität ein bisschen verkleinern können, indem wir bei zum Beispiel einem Teil der Patienten dann dieses Problem objektiv feststellen können und damit dann auch die Behandlung besser vorhersagen können. Denn wenn man sowas hat, man kann sich weniger gut erregen und das Nervensystem aktiviert sich selbst nicht so gut. Vielleicht reagiert man dann auch anders auf bestimmte Medikamente, wie SSRIs oder SNRIs.
Ja, die Schwierigkeit bei psychischen Erkrankungen für den Therapeuten oder den Psychiater oder die Psychiaterin ist ja eigentlich die Diagnose, weil das ja alles sehr subjektiv ist, und Sie haben ja auch gerade schon von einer objektiven Diagnose gesprochen. Und ja, man kann ja bei psychischen Erkrankungen irgendwie schlecht so einen Bluttest machen und dann hat man irgendwie so direkt das Ergebnis Depression. Auf der anderen Seite ist ja das, was im Kopf passiert, vielleicht auch einfach irgendwie super ambivalent und manchmal so ein bisschen uneindeutig und schwer in irgendwelche Kategorien zu pressen. Und man könnte ja jetzt natürlich auch argumentieren, das ist dann ein bisschen problematisch, wenn man an einem körperlichen Merkmal, also zum Beispiel an der Pupillengröße, abliest, Depression, ja oder nein, angenommen jetzt, man würde das tatsächlich irgendwann für die Diagnostik verwenden.
Nee, das stimmt absolut. Da muss man aufpassen, was man eigentlich erzielen möchte mit so einem biologischen Test. Und wenn man schaut, wie das in anderen Fachgebieten passiert ist über die letzten Jahrhunderte, dann sind die subjektiven Diagnosen, die immer verwendet wurden, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, die sind ersetzt worden mit viel genaueren biologischen Diagnosen, die man auch gezielter behandeln kann. Und eigentlich, was wir Depression nennen, das sind vielleicht drei, fünf oder viel mehr Kategorien unterschiedliche Störungen, die ähnliche Symptome haben. Und so eine Pupillentest wird niemals so eine Diagnose von Depression ersetzen können, und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen nur, dass bei, sagen wir, 100 Patienten, die so ein Label depressive Störung haben, dass wir dann herausfinden, welche, nehmen wir mal, 20 oder 30% da so eher Hypoaktivierung haben im System. Also das wird dann in der Zukunft auch eher ein Test für Hypoaktivität oder Hypoaktivierung des Nervensystems bei Belohnung, etwas in diese Richtung. Das macht es natürlich auch viel greifbarer, wenn man sagt, ich habe ich nenne es ein Amygdala-Hyperaktivitätsstörung oder so. Das ist auch etwas, was man so besser wie ich habe hohen Blutdruck erklären kann, als ich habe Depression oder vor 100 Jahren ich bin hysterisch oder sowas. Das ist so ein Label, das eigentlich niemand weiter hilft und auch nichts sagt über die Behandlung.
Ja, weil es ist ja auch immer noch so, ne, dass er irgendwie, wenn, weiß ich nicht, wenn man sich einen Arm gebrochen hat, ist das immer noch irgendwie mehr ein Grund, zu Hause zu bleiben, als wenn man Depressionen hat, habe ich das Gefühl, ne? Also eigentlich ist immer noch nicht so diese Anerkennung, wie sie eigentlich da sein müsste, da.
Nein,
Deswegen.
nee, das ist absolut problematisch, aber Depression ist noch ungreifbar, und deswegen verstehen andere auch nicht, dass so ein gebrochenes Bein, das kann jeder sich vorstellen, okay, ja, das tut weh, muss man nicht gehabt haben, bei einer Depression, was doch mehrere Millionen Deutsche im Jahr haben, das ist auch wirklich eine schlimme Krankheit. Also das muss ich auch mal gesagt werden, das ist nicht, dass man einfach ja, ein bisschen traurig ist, weil sag mal, dein Freund oder Freundin dich verlassen hat. Das ist wirklich an fast allen Tagen einfach so eine schwere depressive Verstimmung. Das sind seriöse Dinge, die da sich abspielen. Und wir verstehen es einfach noch nicht gut genug. Hat auch noch nicht die Methode davor, um das gut richtig zu verstehen. Und langsam kommen jetzt ein paar Richtungen ins Spiel, die wir vielleicht in der Zukunft, das ja besser auseinanderholen.
Das sagt Viktor Spormaker, der ist Projektgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. In einem psychophysiologischen Labor hat er zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die Pupillengröße von depressiven und gesunden Menschen gemessen, die eine Belohnung erwarten. Und dabei war das Ergebnis, die Pupillenerweiterung ist bei depressiven Testpersonen nicht so stark wie bei den gesunden. Das war's mit der heutigen Folge Forschungsquartett. Wir sind wieder da am 31. Dezember. Da schauen meine Kolleginnen Leora Koch und Esther Stefan auf kuriose und lustige Forschungsergebnisse. Das kann man sich also sehr, sehr schön zum Jahresausklang anhören. Folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt, und lasst uns eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ich bin Lara-Lena Gödde. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.